Ja, so gelernt und gehört haben. Ich möchte noch einmal das Ganze von einem anderen Hintergrund auf ansprechen. Und zwar, das ist nämlich der Seelsorge und Okkultismus. Das kriegt er, glaube ich, auch auf dem Programm mit drauf, ne? Wenn ich das richtig sehe. Da sollten wir uns noch ein bisschen mit beschäftigen. Und zwar, ist die Frage, wo fange ich dabei an? Vielleicht bei dem Begriff Okkultismus. Okkultismus kommt von Okkultus, geheim und verborgen, und ist ein Sammelbegriff für magische Praktiken. Gelegentlich wird der Begriff Okkult heute auch für esoterisch, paranormal, mystisch, übersinnlich benutzt. Damit ist gemeint, dass eine festgelegte innerweltliche Handlung der Mensch dazu benutzt, um übersinnliches, jenseitiges Wissen zu bekommen oder zu manipulieren. Das heißt, ich mache irgendeinen Zauberspruch, irgendein Ritual, irgendetwas, was dann das Jenseits beeinflusst und dadurch dann auch diese Kräfte mir zugänglich macht und mein Leben hier auf der Erde in irgendeiner Weise verändert. Obwohl heute tausende Bücher jede der verschiedenen Okkultpraktiken allgemein zugänglich beschreibt, will der Okkultismus definitionsgemäß Geheimwissenschaft sein. Das heißt, du kannst die Bücher im Aldi kaufen, vielleicht 200.000 Auflage, und trotzdem steht da drin Geheimwissenschaft. Geheime Sprüche, geheime Rituale, weil das gibt irgendwie so den Reiz, nicht? Du weißt doch etwas, was andere nicht wissen. Das ist auch, also Okkultismus ist eben auch Geheimwissenschaft. Deshalb ist es ja auch vom Wort Okkultus, geheim, Augen verschlossen, verborgen. Und verborgen ist hier eben einerseits, es ist exklusiv für mich, andererseits auch, es ist eine Welt, der ich sonst nicht zugänglich bin oder die mir sonst nicht zugänglich ist. Es geht also darum, Methoden zu entwickeln auf mehreren Ebenen. Einerseits, um die Zukunft zu erfahren, das ist eine ganz wichtige Sache, oder dann auch, um die Zukunft zu verändern. Also es geht darum, um Wissen zu bekommen und um die Situation zu verändern. Das eine sind dann magische Sprüche, Rituale, die dazu führen sollen. Zum Beispiel war das in der Zeitschrift Mädchen vor ein paar Jahren. Ich versuche immer mal wieder so zu sehen, was steht da damit drin. Nicht immer, weil immer wieder dasselbe auch drin steht. Braucht man nicht alles zu wissen. Aber da stand da eben so drin, Rituale. Was kannst du dann machen, wenn dein Freund dich nicht mehr liebt? Und dann Ritual, was du dann tun musst, dann liebt er dich wieder. Ist ja toll, nicht? Ich meine, ich könnte euch das jetzt weitergeben, falls ihr mal Probleme in der Ehe habt. Ritual, schnell Zauberspruch, zack, 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 und geht alles wieder. Ich meine, wäre ja schön, wobei aus okkulten Kräften auch nicht schön, dann hätte sie andere Probleme. Aber jedenfalls dahinter steckt also, das soll auch nutzbar sein. Man spricht auch von praktischer Magie oder theoretischer Magie, also die das Ganze dann einsetzt. Nun, in der Parapsychologie suchen dann Wissenschaftler nach natürlichen, innerweltlichen Erklärungen für bislang okkult gehaltene Phänomene. Also Parapsychologie will ja so tun, ach, das ist alles bloß Betrug und in Wirklichkeit haben wir innerweltliche Ursachen dafür. Und manchmal haben sie auch recht, aber bei manchen Dingen sind dann die Erklärungen schon ziemlich weit an den Haaren herbeigezogen. In der Geschichte lassen sich regelmäßige Modewellen feststellen, in denen der Okkultismus eine besondere Popularität genießt. Insbesondere in Zeiten gesellschaftlicher, persönlicher Krisen, in denen herkömmliche Denk- und Verhaltensmuster in Frage gestellt werden, zeigt sich eine zunehmende Offenheit für okkulte Praktiken. So gab es eine Welle der Begeisterung für Spiritismus und Theosophie in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Und das war eine Krisenerfahrung. Ihr wisst ja, Revolution von 1848, Umbrüche, industrielle Revolution. Menschen waren auf der Suche nach Gott. Die einen sind durch die Erweckungsbewegung angesprochen worden, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und andere sind eben massenhaft in okkulte Zirkel hineingekommen. Weil eben der Mensch auf der Suche nach Gott, auf der Suche nach Sicherheit, nach Dauerhaften, nach Orientierung, nach Hilfe, dann auch in diese Dinge sich damit identifiziert. Und so ist es dann auch kein Wunder, dass beispielsweise okkulte Praktiken seit den späten 80er Jahren im 20. Jahrhundert wieder auffällig hervorgetreten sind. Warum? Weil wieder so eine Krisensituation war. Manches brach zusammen, was den Menschen wichtig war. Das Millennium-Fieber, was passiert da nicht alles? Verschiedene Angstsituationen, der Millennium-Bug, alle Computersysteme fallen zusammen, alles wird ganz schlimm. Und dann eben auch Offenheit für esoterische, okkulte Sachen. Damals war Bestseller war Nostradamus. Also noch am 11. September, ich habe dann im Internet geschaut, bei Amazon, die Bücher, die damals am meisten verkauft waren, waren Voraussagen von Nostradamus, weil die Leute die Unsicherheit, wie wird die Zukunft weiter aussehen. Und da merken wir, das ist eben diese Offenheit für okkulte Sachen. Und die merken wir ja auch in manchen Bereichen, wo wir von alternativen Heilmethoden gesprochen haben. Denn da, wo übernatürliche Kräfte am Werke sind, die nicht von Gott sind, müssen wir das ja zu dem Okkultismus rechnen. Hier versucht man mit Methoden, diese übernatürliche Kräfte sich nutzbar zu machen. Nur in Ausnahmen ist der Anwender okkulter Praktiken Mitglied einer religiösen Gruppierung oder Vereinigung. Zumeist wird auch kein festgesetztes Glaubensbekenntnis gefordert, In einer pluralistischen und pragmatischen Gesellschaft bietet der Okkultismus optimale Grundlage für individuelle Religiosität im Alltag, ohne Verpflichtungen. Denn der Okkultismus ist ja nur eine Ansammlung von einzelnen Splittern von Überzeugungen und von einzelnen Praktiken, die du einsetzen kannst, wie du es willst. Deshalb, wenn ihr Menschen fragt, bist du Okkultist, werdet ihr in Deutschland fast niemanden finden. Weil es nur ganz wenige Gruppen gibt, die meinetwegen Satanisten sind. Das ist ja häufig so eine Art Schreckgespenst, was dann nochmal in den Medien auftaucht. Dieser Satanismus ist aber eher eine Rand, hat eine Randbedeutung, spielt in der Gesellschaft eine untergeordnete Rolle. Der Okkultismus hingegen, der allgemein verbreitet ist, aber wo du gar nicht Mitglied werden musst, der ist wesentlich gefährlicher. Und bei dem Satanismus muss man doch unterscheiden, der meiste Satanismus, der in den Medien auftaucht, ist so eine Art Salon-Satanismus. Da merkst du auch die Leute schön geschminkt mit schwarzer Schminke und dann hier schwarze Kleidung und irgendwie Ketten mit Stacheln und sonst was da dran stehen, sitzen die Leute an ihrer Talkshow. Das sind meistens gar nicht die echten Satanisten. Das sind die, die Popularität genießen, die so Pop-Satanisten sind. Das ist einfach in zu provozieren, in irgendwie Leute zu reizen. Zum Beispiel gibt es ja diese japanischen Comics, diese Mangas, nicht? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja, das sind also sehr, sehr radikale, häufig auch sehr disharmonische gezeichnete Dinge. Und die gibt es jetzt eine neue Welle, und zwar von Mangas, die eben sehr stark okkult geprägt sind. Und da war ich jetzt auf der Leipziger Buchmesse in diesem Frühjahr, und da war eben ein Stand, wo so eine junge Frau, die in Deutschland besucht hatte, war da mit ihren japanischen Leibwächtern und so, total in Schwarz, total eben so, wir sagen würden, so wie wir uns Satanisten vorstellen, auch mit allen provokativen Aussagen, was nun Gott angeht. Das war aber mehr Show, das war mehr Geschäftsinteresse, weil das ankam. Und da waren viele Jugendliche, die dabei gewesen sind, die genauso gekleidet hingekommen sind. Wenn du da hinkommst, von Weitem hättest du gedacht, ach, hier Treffen von Satanisten oder so etwas, mit Symbolen und mit allem Zeug. Das war aber bei denen in erster Linie einfach Kult. Das heißt, die haben jetzt nicht wirklich im Stillen zu Satan gebetet, das war Provokation, das war Kult, das war Szene. Ich sage nicht, dass das ungefährlich ist. Nur wenn wir auf das schauen, dann schauen wir am eigentlichen Phänomen vorbei. Denn das eigentliche Phänomen ist in den normalen, gut bürgerlichen Haushalten, das ist in den normalen Schulen, im normalen Religionsunterricht, das ist das eigentlich Problematische. Denn diese Szene ist relativ überschaubar, relativ klein und geht auch meistens relativ schnell neuen Moden über. Aber eben der Okkultismus im Alltag ist dann das größere Problem. Es gibt natürlich alle möglichen Formen, wie wir uns das übernatürliche Wissen nutzbar machen können. Die werde ich jetzt im Detail nicht mehr erklären. Das würde uns dann zu viel Zeit fordern. Da gehört natürlich zum Beispiel der Horoskop dazu. Horoskop ist eine okkulte Methode, wie ich Informationen über mich als Persönlichkeit und die Zukunft bekommen will. Denn Horoskop, ihr wisst ja, es geht ja darum, dass ich Sterne betrachte, Astrologie betreibe und dann aus meinem Datum meiner Geburt ableite, welches Schicksal mir bevorsteht. Jetzt gibt es Astrologen, die dann eher sagen, das ist vollkommen festgelegt, andere sagen, das ist ein bisschen eine Bandbreite, wo du auch noch was mit beeinflussen kannst. Da gibt es unterschiedliche. Heute sind ja Horoskope durchaus wieder in. Es gab Zeiten, in denen das eher peinlich war, wenn man da angesprochen worden ist. Die Leute hatten trotzdem ihre Umhänger für das, welche Sternzeichen sie sind. Ich habe das auch mal im Seminar in der Gemeinde gemacht. Da habe ich einfach die Gemeindeleiter gefragt, ja, wer weiß nicht, in welchem Sternzeichen er geboren ist? Und ich meine, ich könnte das auch hier machen und ich würde schätzen, wenn ihr ehrlich seid, dann würden hier sehr, sehr wenige sich melden. Und obwohl wir ja alle nicht an den Okkultismus glauben oder an das Horoskop, merken wir, wie stark selbst wir davon geprägt sind. Nicht, dass wir darauf vertrauen, aber es ist so stark in der Gesellschaft, dass es praktisch keinen gibt, der es nicht weiß. In welchem Horoskop. Genau. Das sage ich auch gar nicht, dass wir danach suchen. Aber ich will sagen, das ist in der Gesellschaft so präsent, dass wir es mitbekommen, ob wir wollen oder nicht. Das ist sozusagen, das ist Allgemeinwissen heute. Das ist eher, was ich sagen will. Ich will nicht sagen, ihr Bösen, weil ihr das macht. Gar nicht. Sondern das Allgemeinwissen. Und wenn wir das Allgemeinwissen haben, sind wir natürlich auch in der Versuchung, wenn wir mal eine Zeitung durchblättern, ach, schauen wir doch mal, was steht denn damals zu meinem Horoskop? Und natürlich, wenn wir als Christen das sagen, ja, ist mal zum Lächeln darüber, das meiste ist ja auch zum Lächeln. Die meisten Horoskope der Tageszeitungen sind ja auch gar keine echte Horoskope, sondern die sind einfach von Psychologen geschrieben. Die haben auch mit deinem Sternzeichen eigentlich gar nichts zu tun. Und wenn du die mal alle zusammen durchliest, dann merkst du, das sind so ein paar allgemeine, schwammige Tipps für deine Zukunft. Du wirst in der kommenden Woche jemanden treffen, der könnte von dir für Bedeutung sein. Sowas. Ja, und Ja, also ich meine, ich habe jetzt auch schon mal über die Karriere nachgedacht als Verfasser von Horoskopen. Nicht? Also so wäre auch noch eine Idee. Also nein, natürlich nicht ernsthaft auch das. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich ab und zu mal einen Spaß mache dabei. Aber ich meine, gerade wenn ich solche Sachen durchlese, denke ich mir, also so blöd, das könnte ich aber auch nicht dafür. Weil wirklich, wenn du ein bisschen darauf achtest, du könntest solche Sachen formulieren und die sind alle wahr. Das ist ja das Tolle daran. Und wenn du nur ein bisschen daran glaubst, dann fühlst du dich doch bestätigt, Gerd recht gehabt. Und ich könnte dir einige solche Horoskope machen, zum Beispiel, ich könnte dir sagen, jetzt egal welche Sternzeichen, spielt ja keine Rolle, ne? Aber jetzt musst du einfach deines aussuchen, da sage ich dir, in den nächsten 2 Wochen musst du genau achten, du wirst Glück haben in finanziellen Angelegenheiten. Und ich bin mir ziemlich sicher, die meisten, wenn wir uns in 14 Tagen treffen würden, würden sagen, ja, Michael, du hast recht gehabt. Nun, ihr müsst natürlich ein bisschen dran glauben, ne? Also sonst geht das ja nicht. Und was passiert dann? Man nennt das dann der Self-Fulfilling Prophecy. Das heißt, du trägst dafür bei, dass die Prophetie sich erfüllt, denn wenn du jetzt sensibilisiert bist, dann müssen wir hinterher nur durchsprechen. Zum Beispiel würde ich dann sagen, ja, dann warst du zum Beispiel im Mediamarkt, hast da das Computerprogramm für die Hälfte des Preises bekommen, Sonderangebot, Glück in finanziellen Angelegenheiten. Vielleicht bekommst du eine Steuerrückzahlung in den nächsten 14 Tagen, Glück in finanziellen Angelegenheiten. Vielleicht hast du eine Tante und Onkel, die schenken dir mal gerade hier, weil sie an dich gedacht haben, etwas Geld, Glück in finanziellen Angelegenheiten. Du bekommst den Anzug, den du kaufen wolltest, jetzt im Sommerschlussverkauf, günstige Sache, Geld. Du musst nur sensibel genug sein und es wird sich erfüllen. Und wenn du jetzt nur so ein bisschen Anfangsglauben hast, den viele Leute um uns herum haben, viele Leute würden ja sagen, nee, ich bin da nicht von überzeugt, aber irgendwas könnte ja schon dran sein. Das ist so die normale Stellungnahme heute. Wenige outen sich, als sie sind vollkommen gläubig. Aber wenn du sie dann fragst, dann sagst du, ja, ich habe das auch schon erlebt, dass sich das erfüllt hat. Und naja, man weiß ja nicht so. Und genau. Und dann ist es immer so, dass das Gehirn filtert auch aus. Alles, wo es nicht klappt, fällt weg. Und da, wo es mal eingetroffen ist und wo du noch selbst dazu beigetragen hast, es so zu interpretieren, das bleibt in Erinnerung. So funktioniert das.
Ja, vor allem in Kleinigkeiten werden dann oft zu ganz großen Dingen heraufstehen.
Genau.
Wenn ich zum Beispiel zum Alllichen gehe, wo mit dem Rahmen des Veroberten Euro drücken. Mensch, habe ich davon Glück gehabt.
Eben. Und wenn du das vorher gelesen hast, dann weißt du, das war mein Horoskop.
Ja.
Und wahrscheinlich ist das, genau hier, das ist dann so wie bei Dagobert Duck, der Glücksgroschen hier da sowas machen, nicht? Oder so, dann wirst du davon jetzt immer Glück haben und, ja. Und da, und für solche Sachen in unserer nicht-christlichen Umwelt sind die Menschen generell sehr, sehr anfällig für so etwas. Aber selbst in christlichen Kreisen merke ich eine zunehmende Anfälligkeit solchen Dingen gegenüber. Ich meine, das kennt ihr ja alle. Also ich habe manchmal gedacht, früher, das sei nur ein Witz. Ich habe ja 3 Jahre lang in einem noblen Hotel in Basel gearbeitet. Also falls ihr da mal hinkommt, ne, ich könnte ihr das dann anschauen. Wenn ihr zum Bahnhof SBB herauskommt, sofort, linke Hand, seht ihr ein großes Gebäude, sehr schön und alt, Hotel Euler, 5-Sterne-Hotel. Dann war ich da noch gewesen und dann fiel mir, also ich war da als Nachtportier, nicht? Also die Leute einen Zimmerschlüssel geben, also solche Sachen. Und dann war es so gewesen, habe ich was Falsches gesagt?
Nee?
Also jedenfalls war es so gewesen, die hatten tatsächlich kein Zimmer 13. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Aber wirklich, es gibt scheinbar so viele Kunden, die nicht in einem Zimmer 13 wohnen wollen, da gab es dann 12 und dann 14.
Nee? Und manche haben das so spät mitgekriegt, die haben da 12 Arthaus gemacht.
Oder sowas dann, ja, ganz genau. Ja. Ich geht dann auch noch, nicht? Aber möglichst das irgendwie umrunden, umschiffen dabei. Und so etwas findest du ziemlich häufig. Ich habe so ein ganzes Buch, also nicht ein Buch, das sind drei Bände, das Handbuch des deutschen Aberglaubens. Es gibt auch noch, ich habe noch ein ausführlich, auch 10 Bände, das ist ein Grimmschwörterbuch des deutschen Aberglaubens, das ist noch ausführlicher. Und da stehen seitenweise drin, was du nun beachten musst, was bedeutet, was dir begegnet. Die Sachen, die wir alle kennen, mit 4-Blechen Kehlbart und schwarzer Katze und Schornsteinfeger und was weiß ich. Und Hufeisen am Auto. Aber es gibt massenhaft Leute, die so etwas glauben. Und zwar das Problem ist auch Prominente. Es gibt heute kaum Prominente, also ganz besonders Schauspieler sind ja sehr abergläubisch, wenn sie etwas näher kennen, erst in Interviews, ja, sie ziehen dann immer genau den Ring an oder die Kette oder sonst was, bei der sie erst mal Glück gehabt haben, wo es erst mal geklappt hat. Oder Fußballer, die dann ihre Maskottchen haben, mit dem sie gewinnen wir. Das ist immer so eine Zwischenglied zwischen Spaß und Ernst. Wenn dann plötzlich das Maskottchen mal weg ist, dann werden trotzdem manche unruhig. Also, wo ist das geblieben? Hat das jemand weggenommen? Ist da irgendwas passiert? Ne? Und das ist ja Aberglauben auf niedrigem Niveau. Das ist mehr so Alltags-Aberglauben. Aber selbst bei manchen Christen ist das zum Beispiel bei der Frage, wie erkenne ich den Willen Gottes? Was ich da nicht schon alles für Sachen gehört habe, ich hoffe, ich greife hier niemanden mit an, nicht? Aber es ist dann auch manchmal so eine Sache. Wenn das dritte Auto, was vorbeikommt, ein grüner Ford ist, dann soll ich nach Afrika gehen in die Mission. Oder so etwas, nicht? Ja gut, hat jetzt nicht geklappt, also probiere ich nochmal. Wenn das fünfte Auto ein weißer Mercedes ist, dann. Nicht? Und jetzt, je nachdem, ob ich es will oder nicht, suche ich mir noch etwas aus, was in eher eintrifft. Meinetwegen, es gibt ja mehr Golfs als, was weiß ich, Citrons. Also nehme ich lieber ein Golf. Was ist das Golf heute am häufigsten? Ja, Grau ist ziemlich häufig.
Silbergrau,
ne? Also, genau. Also nehme ich das mal, wenn ich das unbedingt will. Meinetwegen, ich will jemanden heiraten. Also wenn das Auto vorbeikommt, die nächsten 10, ein silberner Golf, dann darf ich denjenigen heiraten. Wenn ich was nicht will, soll ich lernen für die nächste Klassenarbeit, dann nehme ich, wenn eine orange Ente vorbeifährt, dann soll ich für die Klassenarbeit lernen. Und Gott hat gewollt, dass ich nicht lerne, also habe ich tue ich es nicht. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, um eine Wahrheit deutlich zu machen, die leider auch in christlichen Kreisen weit verbreitet ist. So eine magische Vorstellung irgendwelcher Zeichensuche, Deutungssuche, magischen Vorstellungen, die natürlich auch besonders manchmal gepflegt wird in den Kreisen unserer charismatischen Geschwister, wo dann hinter alle möglichen Dämonen und Geister und sonst was gesehen werden, auch wo gar keine sind, was im Grunde genommen auch ein bisschen okkulte Vorstellungen sind. Also ich darf das ja sagen, weil ich ja selbst auch Erfahrungen mit meinen lieben Geschwistern gemacht habe und selbst dabei gewesen war, wo der erste Jesusmarsch in der Schweiz stattgefunden hat, bin ich mitmarschiert, habe mitgesungen und mit Dämonen ausgetrieben und so etwas. Nicht? Da sind wir in Basel durch die ganze Stadt gezogen, mit einem großen Lautsprecherwagen, dann Lieder gesungen, wie Jesus hier regiert und herrscht und dann durch das Lotfliechtviertel in Klein-Basel gegangen und haben da den Geist der Prostitution ausgetrieben und waren vor dem Rathaus und haben da den Geist der Korruption ausgetrieben und so. Und nachher war ganz Basel bechristlicht. Nicht? Allerdings, danach bin ich immer mehr ins Fragen gekommen, als ich gemerkt habe, es hat sich eigentlich nichts verändert. Und ich kenne Geschwister bis heute, die sich immer noch einbilden, es hätte sich alles verändert, weil es so sein musste. Es musste ja so sein. Wir haben ja die Dämonen ausgetrieben. Es muss doch anders sein. Wir haben dann auch bis heute eigentlich, in den letzten 2 Jahren eigentlich nicht mehr, aber bis vor 2 Jahren hatten wir ziemlich guten Kontakt zu mehreren Prostituierten in Basel. Und die sind nicht durch diesen Marsch entstanden, sondern durch persönliche Beziehungen und so und haben die dann ab und zu auch mal besucht und mit ihnen gesprochen, haben dann auch mit denen gesprochen und haben die dann mal gefragt, ob denn jetzt die Bekehrungswelle unter den Prostituierten ausgebrochen sei. Und sie wussten von keiner einzigen Prostituierten, der zum Glauben gekommen sei, trotz des Austreibens dieser Dämonen. Und dann haben wir mehr den Weg probiert und haben seelsorgerlich mit den Prostituierten gesprochen und versucht, da sie ihren Glauben zu erreichen und so, haben gedacht, das ist vielleicht der bessere Weg. Und hat sich auf Dauer auch als effektiver herausgestellt. Hier will ich mit sagen, es gibt auch eine Art frommen Okkultismus. Das Element ist nicht genau dasselbe. Ich vollziehe irgendwelche Riten und meine damit übernatürliche Kräfte in meinem Sinn beeinflussen oder gar zwingen zu können. Und das ist ja das Grundelement des magischen Denkens. Also magisches Denken ist nicht, ich ordne mich Gott unter und seinem Wirken, ich erkenne ihn als Herrscher an, sondern ich habe irgendeinen Trick. Mit dem kann ich diese übernatürlichen Kräfte in meinen Interessen beeinflussen. Und so gibt es auch manchmal das magische Denken eben in christlichen Kreisen.
Bibel aufschlagen und da stelle die Ohren.
Das kann auch in der ähnlichen Weise sein, genau. Jetzt will ich Gott zwingen, direkt mit einem Vers zu mir zu sprechen, ohne die Frage zu stellen, will Gott das überhaupt? Oder nicht? Das sind ja so schöne Beispiele, nicht? Dass man möglichst nicht treffen sollte. Und ja, aber ich will das auch nicht zu sehr ausbauen, denn wenn ich solche Sachen sage, ist ja auch immer die Gefahr, dass ich möglicherweise jemandem zu nahe trete. Und da ich ja ein durchaus postmodern geprägter Mensch bin, der eher harmoniebedürftig ist und sagt, ich liebe euch alle, ihr seid alle meine Freunde und so, will ich das ja nicht aufs Spiel setzen, dass ihr hier nachher nach Hause geht und dann sagt, also dieser böse Michael, was der gesagt hat, nicht? Und so. Ja. Ich meine, deshalb, ja, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, nicht? Aber ich finde es immer wirklich problematisch, Menschen irgendwas zu sagen, wo ich denke, ja, könnte jetzt jemanden ärgern, aber manchmal muss es halt sein, nicht? Das ist dann auch so unangenehm. Aber deshalb, wenn es von mir aus ginge, ich würde in der Gemeinde nie jemandem was Böses sagen. Von mir aus können die Leute tun, was sie wollen, ich würde lieb und nett zu ihnen sein. Finde ich viel einfacher in der Gemeinde. Und letztendlich könnte ich auch sagen, das ist ja deren Sache, sie müssen das verantworten. Hat man keine Probleme und Spannungen in der Gemeinde. Die fangen eher an, wenn du zu sehr darauf schaust, was andere machen oder zu sehr ihnen helfen willst oder sonst was. Und, also angenehmes Christsein, viel besser, sag keinem irgendetwas, lächel alle freundlich an, führe keine zu tiefen Gespräche, möglichst auch nicht zu geistlich, dann hast du die wenigsten Probleme in der Gemeinde. Ja, ihr merkt, ich habe manchmal auch eine Tendenz zur Ironie, ne? Oder? Ja. Ja, gut. Also, aber kommen wir zurück zum Okkultismus, ja? Also, self-fulfilling prophecy, self-fulfilling. Dann gibt es natürlich noch die ganz bekannten Methoden, die heute sogar fast obligatorisch im Religionsunterricht eingeführt werden. Also nicht ganz, aber ich habe mehrere Schüler in den letzten Jahren immer wieder getroffen, die gesagt haben, ja, unser Religionslehrer, der hat das dann gemacht. Da wird dann meinetwegen im Religionsunterricht, ich weiß nicht, ob das jetzt überall bei euch ist, aber in vielen Orten, an denen ich gewesen war, da wird dann Tischrücken praktiziert, Gläserrücken praktiziert. Warum? Da habe ich auch schon mit Lehrern gesprochen. Die Lehrer sagen dann, ja, wir wollen den Schülern zeigen, dass da ja nichts dran ist, dass sie eben nicht daran glauben. Fakt bei den Schülern ist aber, dass genau das Gegenteil dabei herauskommt, nämlich Interesse und Neugier und sonst etwas. Und das, was die Lehrer machen, ist im doppelten Sinne falsch. Erstmal natürlich, dass Okkultismus im Religionsunterricht ja nicht zu suchen hat, egal was. Und zweitens, dass dabei Neugierde geweckt wird und diese Neugierde sogar noch entschuldigt wird, nämlich dafür den Schülern eingeredet, mach ruhig das ganze okkulte Zeug, das ist ja gar nicht okkult, das macht ja alles gar nichts aus. Und das ist ja noch viel schlimmer. Denn das, was wir sicherlich sagen müssen, ein Stück Wahrheit steckt wieder drin. Es gibt viel, diese okkulten Praktiken, die sind eigentlich nur Spielerei. Also, wenn dann jemand meinetwegen so einen Zauberkasten kauft, gibt es ja für Kinder Zauberkasten mit Zylinder mit doppeltem Boden und irgendwie so ein Stab und dann ist da was Hohles drin und plötzlich springt da eine Feder raus oder sowas. Das hat natürlich mit Okkultismus nichts zu tun. Aber wo ist dann das Problem dieser Sachen trotzdem?
Ist werbewirksam in der Erziehung.
Genau, das heißt, hier wird vermittelt, also wenn einer eurer Kinder mal so einen Zauberkasten hat, der wird dadurch nicht besessen. Der wird auch nicht auch ein Okkult. Da ist auch nicht der Teufel in dem Stab drin, der jetzt da was rausspringen lässt. Das ist einfach eine Feder, die das dann ist. Und der doppelte Boden ist auch keine Magie. Aber das Problem ist, dass hier Begriffe benutzt werden, Handlungen benutzt werden, an die hinterher angeknüpft wird, sodass Magie, Zauberei, Hexerei salonfähig wird, mit positiven Assoziationen verbunden wird und später dann der Schritt zu wirklichem Okkultismus immer kleiner wird. Und das ist das Problem, dieses langsam Gleiten hineinkommen. Und dass dann immer mehr wir gewohnt werden, den biblischen Maßstab zu verlassen, weil wir merken, das ist doch auch gar nicht so schlimm. Das Beispiel habe ich euch doch schon erzählt, mit unseren Kindern, als die da Bibi Blocksberg gehört haben. Ne? Habe ich euch, glaube ich, oder auch nicht?
Angedeutet?
Ja, ich weiß, ich werde wahrscheinlich alt und was vergessen das. Also, das war ja so, unsere Kinder hörten mit Begeisterung, jetzt sind sie ja ein bisschen alt dafür, Benjamin Blümchen. Und wir haben das durchaus unterstützt. Benjamin Blümchen ist wirklich gut. Also finde ich, einer der schönsten Hörspiele so für Kinder, nichtgläubiger Art. Weil die sind lieb und nett, da flucht keiner herum, du lernst nebenbei was Italienisch lernen, Icho, Bino, Aino, Elefanto, dann kannst du schon Italienisch, nicht? Also, ihr seht, ich habe die auch alle gehört, weil beim Autofahren, dann werden die endlos abgeleiert, nicht? Immer wieder und wieder und wieder, bis man sie auswendig kann. Und dann habe ich gelernt, Benjamin Blümchen im Schwimmbad und als Bäcker und als Postbote und was weiß ich noch alles. Und die sind ja auch durchaus schön. Da können die Kinder moralische Sachen lernen, man hilft einander und so weiter und so weiter. Aber dann in den letzten Jahren kam immer mehr Benjamin Blümchen mit Bibi Blocksberg. Und Bibi Blocksberg ist eine liebevolle Hexe, die hilft dann mit ihrem Besen, wie heißt der noch? Nicht Sauerkraut, sondern irgendwie sowas Komisches hier auch. Braucht man ja nicht wissen, das ist eine Allgemeinbildung hier. Kartoffelbrei oder sowas, glaube ich. Nicht? Kartoffelbrei, ja. Also ist wirklich lustig ja dabei. Und dann hilft sie, wenn Benjamin Blümchen in Not ist und die Geschichte vermittelt, Magie und Zauberei ist doch super. Und genau das ist das Problem. Kein Kind, wenn es diese Benjamin Blümchen-Kassetten mit Bibi Blocksberg hört, wird deshalb besessen. Aber das, was das Kind vermittelt bekommt, ist das Weltbild, was ein wiederbiblisches ist. Und zwar das Weltbild, Hexerei und Zauberei ist gut. Und hier ist auch der Unterschied zu den Märchen. Also ich bin auch nicht der Fan, der meinen Kindern massenhaft Märchen erzählt, aber in den Märchen ist ja fast ausschließlich, die Hexen sind böse. Fast ausschließlich, ganz wenig, wo es nicht der Fall ist. Und hier müssen wir sagen, das ist zwar auch nicht gut, sollen wir die Kinder auch nicht mitfüttern, aber zumindest das Weltbild ist ja das, Hexerei ist böse. Und meistens wird die Hexe noch bestraft am Ende. Das Gute siegt irgendwie so. Ne? Nicht immer, aber in den meisten Fällen. Und da merken wir, das ist der große Unterschied. Hexerei heute und Magie wird eher als positiv dargestellt, als Lebenshilfe und so weiter. Und da merken wir, das geht durch eigentlich in allen Bereichen. Ich zähle dann in dem, was ich hier geschrieben habe, schon viele, viele, viele Beispiele auf, um einfach zu zeigen, wie breit das heutzutage ist. Ich möchte das jetzt nicht mehr tun, sondern ich versuche von euch ein paar Beispiele zu hören. Wo gibt es heute in unserem Alltagsleben okkulte Inhalte? Oder Methoden? Ja, also solche Glückswünsche, ne? Zum Beispiel. Ja, was noch?
Oder auf Holz klopfen dann eben auch, wenn jemand sowas sagt. Ja. Also ich hatte noch nie einen Unfall und dann muss ich schnell mal irgendwo.
Ja.
Dann wird das auch ja nicht
einfach. Mhm. Sowas, genau. Das sind eben so Sachen, würde ich sagen, weil das ist der allgemeine Aberglauben auf linearem Niveau. wie mit bestimmten Zeichen, Blättern, Amuletten und all so etwas. Das ist dann weit verbreitet. Ja. Sonst noch?
Mhm.
Mhm. Ja. Also gerade die Medien sind ja sehr gesellschaftsprägend. Fernsehen, Internet, Radio, Zeitung. Und da müssen wir sehen, alle Medien, egal ohne Ausnahme, sind in den letzten Jahren immer mehr dazu übergegangen, okkulte Inhalte zu präsentieren als Unterhaltung, als Aufklärung, als Werbung. Und zwar in allen Ebenen. Das kann in Talkshows sein, das kann in Spielfilmen sowieso sein. Du hast heute massenhaft Spielfilme, in denen Zauberei und Magie ganz normal mit drin ist. Und zwar das Kind von Kleinkindalter an. Ich habe jetzt in den letzten Jahren ein bisschen aufgehört, das noch zu dokumentieren. Ich habe dann früher mal ausführlich gesagt, ich habe gedacht, nee, so viel Zeit verschwenden, dafür bringt auch nichts. Aber selbst bei fast allen neuen Walt Disney-Filmen kam das irgendwo dann am Rande mit vor. Also es gab eine Zeit, wo das etwas stärker war. Ich glaube jetzt bei einem der letzten mit den Cars, habe ich noch nicht geschaut, aber mein Sohn sagt, ich sollte das unbedingt schauen. Das bedeutet, da scheint das nicht drin zu sein. Aber einige Ältere, da war das noch stärker, meinetwegen Pocahontas. Echt? Pocahontas, was ist da? Die indianische Magie und dann die Mutter Weide, die dann spricht und dir gute Ratschläge gibt dabei. Und das ist alles positiv. Wo ich da was sehr interessant finde, unsere Kinder hatten dann mal, gibt es ein schönes christliches Buch, ich glaube Brockhaus Verlag, oder die Geschichte von Pocahontas, von ihrer Tochter, glaube ich, aufgeschrieben. Oder ist das von ihrer Tochter? Ich glaube schon, nicht? Und zwar das Interessante ist, dass sie ja hinterher Christ geworden ist. Dass sie einen christlichen Pastor aus England geheiratet hat. Das kam in dem Film mit keinem Wort vor. Was wurde stattdessen verherrlicht? Indianische Naturmythologie. Genauso bei Mulan natürlich. Und bei vielen, vielen anderen auch. König der Löwen auch. Denken wir an, da sind wir jetzt natürlich wieder im heikleren Bereich, Spielfilme dann für Erwachsene, Bestseller wie dieses Herr der Ringe oder sowas. Nicht? Auch natürlich voller Magie und Zauberei. Und jetzt will ich gar nicht darüber reden, ist der Mann gläubig oder nicht, der das gemacht hat, das spielt ja gar keine Rolle. Sondern das, was in dem Film drin ist und was jeder sieht, ist Magie und Zauberei. Und zwar, dass das gut ist. Da sage ich jetzt darüber nichts, weil dann würden wir wahrscheinlich auch Kontroversen hier ausbrechen. Ich weiß ja nicht, wie ihr dazu steht. Aber, ja. Also, ja, deshalb, nein, ich sage lieber nichts dazu. Nein, also. Aber nehmen wir eindeutige Sachen oder natürlich das, was ja immer noch Bestseller ist, ist Harry Potter. Es wird schon wieder in der Schulliteratur gelesen. Und ich will ja wiederum nicht sagen, habt keine Angst, wenn einer Harry Potter liegt, ist der nicht gleich besessen. Gar nicht. Aber es ist eine Werbung für Okkultismus. Und das ist offensichtlich. Denn jeder, der das liest, hat hinterher den Eindruck, Magie und Zauber ist harmlos oder sogar gut. Und was auch vermittelt wird, ist, Magie kann mir sogar helfen, Alltagsprobleme zu lösen. Und ich habe ja eine Zeit lang als Schullehrer gearbeitet. Und da sind dann Jugendliche zu mir gekommen, auch Kinder zu mir gekommen, die das genauso auch praktizieren. Also denkt nicht, dass das alles nur Spielerei sei, sondern die tun das. Da kamen Leute zu mir und haben gesagt, hier ist mein Amulett, hier ist dieses und hier ist jenes. Wenn ich Probleme habe, dazu bete ich, das hilft mir. Wenn ich das bei mir habe, dann schreibe ich gute Arbeit. Wenn ich das bei mir habe, kann mir nichts passieren. Also diese Sachen kommen bei Kindern durchaus an. Oder denkt dieses sehr populäre Internetspiel World of Warcraft. Voller Zauberei und Magie. Ganz normal. Und durchaus auch gar viele Christen gar keine Hemmung haben, das zu tun, weil sie sagen, ja, das ist ja nur Spiel. Aber jetzt ist die Frage, dann habe ich ein Doppelleben. Im Spiel ist das gut und legitim, im Spiel darf ich Zauber, Magie betreiben, aber im realen Leben nicht. Das ist schon eine Spannung, in die du hineinkommst, die irgendwann dazu führen kann, dass die christliche Prägung immer weiter zurücktritt und du immer mehr Abstriche machst und immer näher dem kommst. Das heißt, es gibt kaum einen, ich kenne kaum einen Menschen, der heute super Christ war und morgen Satanist geworden ist. Sondern eigentlich alle, die ich kennengelernt habe, war das Stück für Stück, Scheibchen, 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 Scheibchen. Und irgendwann bist du wo, wo du gedacht hast, da komme ich ja nie, wollte ich ja nie hin. Ja.
Aber das geht doch so, wenn ich diese alle Harry Potter Bücher lese, diese 5 oder 6,
ja,
dann habe ich ja schon mindestens wahrscheinlich 5000 Seiten. Und das geht doch ins Unterbewusstsein.
Ja, natürlich, klar. Kann man das sagen? Das geht doch natürlich prägen diese Sachen, das ist vollkommen klar. Und so ist ja auch als Mensch, ich habe ja am Anfang der Woche darauf hingewiesen, dass wir in einer Zeit leben, die wieder neu religiös ist. Ja, natürlich, selbst Erwachsene sind begeistert, sich Elfen und Engel hinzustellen, zu Geistern zu beten, Meditationsseminare zu machen, absurde alternative Heilmethoden zu praktizieren, das ist gar kein Problem. Und das ist natürlich eine Sache, die ist sukzessive entstanden und das auch durch den Sozialisationsprozess und durch den gesellschaftlichen Prozess. Fand ich doch interessant, da habe ich einen Geo-Artikel gelesen in den Anfang der 90er Jahre Homöopathie. ganz kritisch und wissenschaftlich. Dann habe ich einen gelesen, Anfang 2001 oder so, sehr, würden wir heute sagen, zwiespältig. Auf der einen Seite, ja, es ist doch ganz toll und es hilft und so, und aber ja, es gibt auch Leute, die es kritisieren. Dann habe ich, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren einen gelesen. Und dann, das ist doch eine tolle Spiritualität und das ist doch gut und wir können bereichert werden dazu. Selbe Zeitschrift, einfach im Abstand von 15 Jahren. Auch hier, sie spiegeln den gesellschaftlichen Trend wieder. Und das ist ja gar nicht so, dass die Journalisten das bewusst tun, sondern sie richten sich nach dem, was in der Gesellschaft dran ist. Was sie meinen, was die Leser gerne hören wollen. Und das wird dann dabei berichtet. Und das geht natürlich quer durch die Gesellschaft durch. Also haben wir Medien. Medien ist das stark mit präsent, und zwar in vielen unterschiedlichen Ebenen. Gibt es sonst noch Bereiche? Alternative Heilmethoden haben wir ja schon mal besprochen, da gibt es auch Teile davon. Sonst noch was?
Vor allen Dingen, wenn man die Medien,
Rollenspiele. Rollenspiele, ja, zum Beispiel, gibt es sowas, ja?
Die Medien mal anschaut, gerade sonntags morgens, da geht es ja schon los, mit 6 oder 7 Uhr, mit den Kinderkanälen, mit den Trickfilmen, wo man ja in Trickfilmen alles zeigen darf, von der
ja.
Bis hin zu Zauberer und Zeugen, was ja die ganzen Figuren sind ja alle verzaubert. Mhm. Aber es läuft bis mittags, ich weiß nicht was, auf öffentlichen Kanälen.
Mhm. Ja, durchaus. Immer wieder kommen diese Themen eben vor. Ne? Also ich habe dann auch Beispiele hinterher, konkrete, die sind jetzt auch ja nicht so wichtig, weil es ja nur Beispiele sind, von auch Magiern, die im Fernsehen auftreten, die werben können für sich, die positiv nur dargestellt, keine kritische Auseinandersetzung. Das ist durchaus ein Trend und man will das auch nicht unbedingt, weil in einer Show macht jemand, der das kritisiert, die ganze Show kaputt. Die Leute wollen doch lieber was Geheimnisvolles, Tolles hören und sehen, als dann irgendwie da nur sich kritisch mit auseinandersetzen. Es gibt dann alles Mögliche von CDs, die mit indischer Meditationsmusik sind, dass du eben da innerlich meditierst, von eben Traumfängern, die du dir aufhängst, von zig anderen Sachen, ja.
Zum Thema Rollenspiel, was hier eben rauskam, das habe ich nicht verstanden. Also, wenn ich unter Rollenspiel verstehe, also, was ist da gefährlich dran? Kannst du das mal sagen?
Ja gut, es gibt Rollenspiele, die sich ganz bewusst in irgendwelche Situationen, okkulte Situationen hineinversetzen wollen oder wie auch immer, wo man dann bestimmte Dinge nachmacht oder da reinkommt.
Ja, also diese Rollenspiele gibt es eben zum Teil, dann sind es mal innerhalb dieser Internetspiele, ich habe ja dieses World of Warcraft gesagt, dann musst du in die Rolle einer Person hineinschlüpfen und du bist die Person, du bist nicht du selbst, sondern du bist zum Beispiel der Magier. Und dann bist du in einer Gruppe zusammen. Die haben dann Gruppen, die gegeneinander kämpfen, und zwar mit magischen Dingen miteinander kämpfen. Und du musst dich so stark identifizieren damit, weil du ja ganz schnell reagieren musst, auch am Computer, wo du hinläufst, was du tust, wie du zauberst, wie du deine magische Kugel wirfst oder sowas, dass du dich, das zum Teil das auch abfärben kann auf die Persönlichkeit. Es gibt dann auch Fälle, die ich unter anderem dokumentiert habe, natürlich jetzt nicht massenhaft, aber die gibt es durchaus, wo Psychologen darauf hinweisen. So, ich meine, vor 3 Jahren ist ein Fall passiert in New York. Da hat einer tagelang solch ein Rollenspiel gespielt, und zwar, er war ein fliegender Gladiator, der dann auch noch magische Kräfte gehabt hat, und am Ende dieser Zeit, der ist auf das Dach seines Hochhauses gestiegen, ist da runtergesprungen, weil er nun wirklich meinte, er könnte fliegen. Also, da kann es ist also persönlichkeitsprägend auch, und besonders dadurch, weil es ja interaktiv ist. Beim Fernsehen hast du nur, du siehst das. Hier, du musst dich in die Rolle hineinversetzen, du musst auch so handeln, du musst so sprechen, und dadurch übst du das Ganze natürlich ein. Also das ist noch intensiver, solche Rollenspiele in der Hinsicht. Und es gibt auch Rollenspiele real, also Reality. Das heißt, du triffst dich, um dann solche Sachen zu spielen. Aber eben vieles läuft dann über Telefon, Internet und solchen Sachen. Ja.
Ein ganz neues Ding ist ja der Second Life, was da im Internet läuft. Wo auch noch gewaltige finanzielle Interessen dahinterstehen. Nur, sie sind doch sogar so weit gekommen, dass sie solche Spiele meinen, jetzt zeitlich abgrenzen zu müssen, weil es schon Leute gegeben haben, die haben dabei Essen und Trinken und Schlaf vergessen. Mhm. Und sind schier fürchterlich krank dabei geworden.
Ja. Das stimmt. Für diejenigen, die das nicht auskennen, Second Life ist jetzt nicht speziell okkult, aber Second Life zeigt eben, wie stark diese Medienwelt die Reale verdrängen kann. Also bei Second Life geht es ja darum, dass du total in einer Traumwelt bist, du kannst Häuser bauen, du kannst in Bars gehen, um dich da abends zu verabreden, ins Kino gehen, aber alles von zu Hause, vom Bildschirm aus. Und da sind ja immer dieselben Leute, du triffst dann auch Bekannte, du hast ein eigenes Gesicht, was du dir machst, du hast eine Traumwohnung, die du zu Hause nicht hast, und das Besondere eben dabei, du musst auch noch dafür bezahlen. Das heißt, du kannst nicht einfach so ein Haus bauen, die Städte wachsen da immer, die wuchern, sondern du musst dann wirklich Geld bezahlen und nicht nur wenig. Natürlich nicht wie ein Originalhaus, das schon nicht, aber kann schon ordentlich was kosten. Und es gibt immer mehr Menschen, die dann in eine Traumwelt hineinfliehen. Das ist jetzt nicht okkult, aber das ist einfach auch so ein Medienbereich. Nun gut, ich will das einfach einmal lassen. Wir könnten zahlreiche Sachen aufzählen, will ich jetzt nicht stärker darauf eingehen. Jetzt ist die Frage, ja, Entschuldigung.
Klassische Musik.
Ja.
Also, es ist ja auch bekannt, dass viele Komponisten für sich sehr stark okkult beschäftigt haben. Wie ist das zu sehen oder wie kritisch muss man das sehen?
Ja, also ich, also, ja, die Sache ist, wie gesagt, nicht ganz einfach. Das liegt jetzt also auf mehreren Ebenen. Zum ersten Mal, wen bezeichnen wir als okkult genau? Und die zweite Frage ist, wenn eine Person in ihrem Privatleben etwas mit Okkultismus zu tun hat, inwiefern spiegelt sich das in der Musik wieder? Weil das ist ja auch nicht gleich zu beantworten. Es gibt zum Beispiel Opern, die einen direkten okkulten Inhalt haben. Und da würde ich sagen, egal ob ich es verstehe oder nicht, weil es vielleicht italienisch ist und ich verstehe es nicht, kann es trotzdem, würde ich sagen, davon abraten, weil es okkulte Inhalte sind. Jetzt gibt es aber Leute, die haben auch in ihrem Privatleben okkulte Sachen betrieben. Das spiegelt sich an ihrer Musik so nicht feststellbar wieder. Die würde ich anders beurteilen. Und zwar einfach vor dem Hintergrund, weil, ich nehme mal einen Vergleich, wo es uns einfacher fällt. Ja? Was ist denn beim Aldi? Hast du bei der Kasse kontrolliert, ob die auch rechtgläubig ist? Vielleicht ist die Kassiererin Zeugin Jehovas. Vielleicht ist sie aber auch Hexe und sie hat die ganzen Waren verzaubert. Und da merken wir, private Meinung muss sich nicht in jeder Handlung des Lebens der Menschen widerspiegeln. Zum Beispiel der Erfinder des Autos, also der Herr Benz, nicht? War soweit ich weiß kein frommer Christ. Also die Bibel ist ja einfach, entweder auf der Seite Gottes oder der Seite des Teufels. Also wenn er nicht auf der Seite Gottes war, war er auf der Seite des Teufels. Logische Schlussfolgerung, wir dürfen kein Daimler-Benz fahren.
Meine Edison zum Beispiel war
okkult. Zum Beispiel, also keine Birnen. Und da würde ich sagen, das ist absurd, denn das Produkt dieser Leute hat nichts mit ihrer persönlichen Ausrichtung zu tun, mit ihrer persönlichen Überzeugung. Und da müssen wir unterscheiden.
Aber Musik beeinflusst ja Leute.
Das ist eben die Frage. Ich da würde sagen, in vielen Fällen ja, aber nicht prinzipiell immer. Weil wir müssen sehen, Musik herzustellen war in der Vergangenheit nicht so, wie wir sagen, heute der Künstler verwirklicht sich darin. Musik war in der Vergangenheit fast immer Auftragswerke. Und da konntest du nicht machen, ich mache gerade mal was Okkultes, wenn mir das passt, sondern du musstest das tun, was der Auftraggeber dir sagt. Zum Beispiel selbst Johann Sebastian Bach, das meiste, was er gemacht hat, war nicht gerade, weil er Lust dazu gehabt hat, eine Kantate zu schreiben, sondern im Arbeitsvertrag stand, Kantate über diesen Text, der Text war vorgegeben, alles war vorgegeben. Und dass er das trotzdem genial gemacht hat, ist ja super und dass er gläubig war, ist noch viel besser. Aber das meiste früher waren Musiker nicht Künstler, wie sie sich heute inszenieren, Musiker waren in früheren Jahrhunderten Handwerker. Die haben so, wie du heute sagst, eine Firma sagt, ich will ein Computerprogramm, ja, dann muss das Computerprogramm sein, wie der Auftraggeber es haben will. Und nicht so, wenn ich sage, ach, ich will jetzt gerade nochmal da was machen und hier was Okkultes mit rein und da mal ein schönes Bildchen, ja, dann kannst du nichts verkaufen. Also damit will ich einfach auch nicht das unter den Tisch kehren. Ich will auch nicht sagen, das spielt gar keine Rolle. Nur ich würde sagen, bei der Beurteilung, deshalb habe ich ja ein bisschen gezögert, wir müssen genau hinschauen, Inhalt, dann ist die Sache klar sowieso. Bei dem Leben müssen wir immer schauen, inwiefern hat das Leben auch das Werk beeinflusst und wo hat es beeinflusst. Und das ist natürlich quer durch alle Musikgattungen. Das ist bei klassischer Musik, das ist bei Popmusik, das ist bei Schlagermusik, das ist in jeder Musikform. Und deshalb natürlich immer, was wir konsumieren, müssen wir darauf achten. Ja, aber vielleicht, ich will diesen Teil zu Ende führen, weil sonst kommen wir in zu viele Einzelfälle. Ich will jetzt prinzipiell, wie gehen wir jetzt damit um, darauf zu sprechen kommen. Generell sollten wir als Christen uns möglichst von diesen Sachen fernhalten, nicht wie manche Angst schüren, weil sobald wir das Buch Harry Potter in der Hand haben, springt uns ein Dämon entgegen. Das nicht. Aber weil das, was wir aufnehmen, unser innerliches Weltbild mit beeinflusst. Und zwar alles, was wir aufnehmen, beeinflusst unser Weltbild. Wenn wir aber geistlich geprüft haben, gesehen haben, dass dieses Weltbild, was da vermittelt wird, nicht unserem entspricht, dann müssen wir uns der Gefahr bewusst sein, dass unser Weltbild Stück für Stück verändert wird und damit auch ein Keil zwischen mich und Gott geschoben wird. Der ist erstmal ganz klein, aber umso mehr ich mich diesem widme, zeitlich und von der Intensität, umso mehr werde ich eine Distanz zu Gott bekommen. Und das ist ein Naturgesetz, das ist so. Kannst du machen, was du willst. Und dann kann letztendlich alles uns natürlich von Gott wegziehen. Auch derjenige, der jedes Fußballspiel im Fernsehen sehen muss. Das kann genauso von Gott wegziehen. Ich meine, das geht ja bis dahin, dass der HSV vor ein paar Monaten überlegt hat, Gräber stellen für Urnen auf dem Stadion eigenen Rasen zu verkaufen. Weil es Fans gibt, die sagen, ich will auch noch im Tod bei HSV dabei sein. Das heißt, dann hast du den Rasen, kleine Vierecke, zack, da kommt die Urne ran und die Spieler spielen oben drauf und du bist bei jedem Spiel dabei. Musst nicht mehr voll bezahlen, nur einmal. Ich meine, das ist natürlich absurd, aber da merken wir, wie selbst Fußball, der ja vielleicht sonst neutral ist, hier einen religiösen Aspekt gewinnen kann, der dann natürlich total falsch ist. Also deshalb, auch das müssen wir kontrollieren. Aber bei okkulten Sachen ist es noch viel schlimmer, weil das Okkulte ist nicht nur, dass da irgendein Weltbild geprägt wird, sondern wenn wir immer tiefer und immer weiter hineinkommen, dass wir irgendwann eine Schwelle überschritten haben, wo wir mit echtem Okkultismus, das heißt wirklich mit übernatürlichen Geistern und Kräften zu tun haben. Und wenn wir das einmal haben, dann gibt es nur ganz schwer ein Zurück dabei. Das gilt natürlich für Nichtchristen noch viel mehr als für Christen, wobei ich durchaus auch Christen kennengelernt habe. Ich habe ja unterschieden, die nicht besessen sind, aber die unter einen inneren stärkeren Einfluss kommen, deren geistliches Leben immer lascher wird, deren plötzlich Offenheit gegenüber anderen Dingen immer größer wird, wo dann auch andere geistliche Phänomene auftreten können, die wir als okkult im Neuen Testament beschrieben finden. Und deshalb ist auch für Christen nicht harmlos, sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen. Das ist also ein Problem dabei. So wird uns in der Bibel ja auch ganz deutlich gesagt, die übernatürliche Welt, und das ist ja eine Realität, gibt es Gott und es gibt den Satan als Gegenspieler. Dieser Satan ist auf der Erde momentan präsent. Matthäus 18, Vers 20, Epheser 2, Vers 2, wir kennen ja das alles, der Teufel ist wie ein brüllender Löwe, sieht, wen er verschlingen kann, der Teufel ist Herr dieser Welt und so weiter. Deshalb werden Christen aufgerufen, geistlich zu kämpfen. Epheser 6, Abvers 10, geistliche Waffenrüstung. Das dürfen wir jetzt nicht wieder gleich hören mit charismatischer Interpretation, mit jetzt großem Brimborium. Es ist ja noch ein großer Unterschied, wie ich damit umgehe. Die geistliche Waffenrüstung in der Bibel ist eine andere als geistliche Waffenrüstung, wie sie manchmal in charismatischen Kreisen verkauft wird. Tschüss. Aber dass wir geistlich kämpfen müssen, das sagt die Bibel eindeutig. Also wenn ein Christ einfach sagt, ach, alles nur Theater, alles nicht so schlimm, dann bist du unbiblisch. Dann hast du ein materialistisches Bild im Kopf oder eines, was durch die Medien vermittelt ist. Die Bibel redet davon, diese Kräfte sind Realität und wir müssen mit ihnen kämpfen. Allerdings nicht so, wie der Peretti in seinem Zeit der Finsternis oder sowas schreibt, so nicht. Sondern wie die Bibel es nennt. Da steht da, der Helm des Heils oder das Schwert des Glaubens. Und da muss man genau sehen, aha, das ist geistliche Kampfführung. Aber da sind wir mit drin. Wir sind nicht nur hier irdisch. Und das müssen wir sehen. Und da gibt es auch geistliche Auseinandersetzungen. Das heißt auch, dass wir alleine in der Lage sind, Menschen zu helfen, die mit schädlichen, okkulten Bindungen zu tun haben. Ein Psychologe und Psychotherapeut, und da sind wir ja bei dem Thema wieder Seelsorge, kann denen nicht helfen. Und es gibt zahllose Menschen heute, die eigentlich okkult besessen sind, die in der psychiatrischen Klinik sind und kein Mensch kann ihnen helfen. Und das ist Realität. Denn wenn heute einer auftreten würde, wie zur Zeit des Neuen Testaments, was würde mit dem passieren? Kein einziger Arzt oder Psychotherapeut würde dem doch jetzt sagen, da muss eine Dämonenaustreibung oder sowas her. Da war doch jetzt gar nicht neulich dieser Film von dieser Frau, die dann Dämonenaustreibung gehabt hat oder nicht. Also hat man sich darüber lustig gemacht. Kennt ihr das? Also ich habe ihn nicht gesehen, ich habe nur gelesen, dass der gekommen ist. Und zwar gab es da einen historischen Fall, wo eben ein katholischer Priester eine Dämonenaustreibung gemacht hat und die Frau ist hinterher gestorben. Und das war natürlich, macht man sich ein bisschen lächerlich darüber, wie blöd sind die. Aber das ist ja genau das, was auch die Medizin vermittelt. Es gibt keine Besessenheit heute in der Medizin. Aber die Bibel sagt uns deutlich, es gibt sie. Und wie behandelt man dann heute einen Besessenen? Ja, der ist psychisch krank. Und natürlich werden die nie geheilt. Weil egal, wie viel Psychopharmaka du dir gibst, egal wie viel Gesprächstherapie, ein Dämon wirst du durch Gesprächstherapie nicht los. Und deshalb gibt es dann viele Leute, die total chronisch, dauerhaft krank sind, entweder so stark unter Drogen, man macht es genauso wie damals. Damals, was hat man mit dem Gerasena gemacht? Ketten angelegt. So macht man das dann heute auch. Entweder Gummizelle, ich meine, das ist jetzt ein bisschen polemisch wieder, aber also entweder fixieren, wobei das macht man heute auch weniger, dann fixierst du dir einfach durch Medikamente. Dann ist er genauso gebunden, aber nicht wirklich helfen. Wir hatten in den vergangenen Jahren hier mehrere Krankenschwestern, unter anderem auch Psychiatrie-Pflegeschwestern, die mir genau das bestätigt haben. Sie haben gesagt, das sind Menschen. Einer hat mir gesagt, die arbeitet hier in Ostdeutschland, und die hatte mir dabei gesagt, bei ihr in der Klinik, manchmal gerade zu Fällen, die sehr getobt haben, da hat man sie gerufen, weil sie mit Leuten gebetet hat und sonst was, wo die Leute nicht wussten, was man da tun soll. Die haben natürlich das als Scharlatanerie, als was weiß ich angesehen, aber irgendwo haben sie gemerkt, da ist was, was wir nicht können. Und hier ist, glaube ich, die große Herausforderung. Das Problem auch hier besteht wieder, dass es praktisch ein großes Vakuum gibt zwischen den Christen, die gar nichts tun und sehr, sehr vorsichtig sind, und den charismatischen Christen, die überall einen Dämon sehen. Also meinetwegen, dann bist du heute Morgen müde, geht es dir vielleicht so wie bei mir, als ich heute Morgen aufgestanden bin, jetzt nicht mehr, und dann könnte man ja sagen, du hast den Dämon der Müdigkeit, statt einfach zu sagen, schlaf mal eine Stunde länger. Ne? Also wir müssen manchmal realistisch bleiben, es gibt Dämonen, aber nicht für alle Probleme, die wir haben, sind Dämonen verantwortlich. Und was machen wir mit Dämonen? Was machen wir damit?
Wir beten im Namen Jesu.
Mhm. Ja. Und wenn das nicht klappt? Ältest ist immer gut, ja. Ja, Gebieten, ja, würde ich ein bisschen vorsichtig sein. Weil Gebieten ist auch immer sehr viel Selbstanmaßung. Weil, ja, wir lesen auch, heißt es noch die Stelle, die sagen, da wollten die irgendwie Dämonen austreiben, dann sagten sie, ja, wir kennen euch nicht. Ja, also den kennen wir. Genau. Und da müssen wir immer dran denken, ein Dämon wird vor dir nie fliehen. Das ist ja manchmal die Anmaßung, die manche Leute vor sich haben, sondern immer nur vor Jesus. Deshalb denkt immer daran, stellt euch unter Jesus und Jesus gebietet. Wir bitten Jesus, nicht den Dämonen. Wir bitten Jesus, mach den frei. Und wenn Jesus kommt, dann muss der Dämon fliehen. Allerdings merke ich auch, dass in den meisten Fällen, die ich miterlebt habe, jemand, der besessen ist, nur frei wird, wenn er es auch will. Ich habe Leute kennengelernt, die nicht wollen, und gegen den Willen, jemanden frei zu machen, ist total sinnlos. Und ich würde auch sogar noch weiter gehen, wenn derjenige nicht bereit ist, sich zu bekehren, lass die Finger davon, von Dämonen austreiben, sowas, lass das. In den meisten Fällen, die ich erlebt habe, war das parallel. Befreiung von Dämonen und Hinwendung zu Jesus. Und Jesus sagt ja auch deutlich, wenn er dann nämlich nicht eher in den Personen wohnt, dann wird der Dämon irgendwann zurückkommen und es wird nur schlimmer sein als vorher. Ich habe den Eindruck, das läuft parallel. Und zwar dadurch, wenn Jesus von dir Besitz ergreift, dann muss automatisch der Teufel fliehen. Ich würde ja kein Vorher, Nachher und sowas sagen, das scheint mir die biblischen Aussagen zu überspitzen. Sondern in dem Moment, wo du dich wirklich Jesus öffnest, die ersten Christen haben das übrigens auch so gemacht, die haben dann zum Beispiel bei der Taufe, musstest du dreimal abschwören. Ich schwöre der Welt ab, ich schwöre meinem früheren Leben ab, ich schwöre den Teufel ab. Das wollten sie sagen, das war jetzt natürlich nur zeremoniell, aber weil die frühe christliche Welt war sehr viel von Okkultismus geprägt. Wir wissen ja die Zauberbücher, die da verbrannt werden, all solche Sachen. So wie heute, ganz genau. Und da hat man bewusst dann allen gesagt, sag dich davon ab. Und bei der Bekehrung war das häufig auch so, dass man dann gefordert hat, ich will nichts mehr damit zu tun haben, deutliche Trennung. Und ich denke, so etwas gehört damit hinein. Allerdings, spielt nicht damit rum, wichtige Sache, denkt aber auch nicht, dass nur für Spezialisten, das höre ich auch oft, die Spezialisten seid ihr. Der Heilige Geist wohnt in euch, aber wenn wir das, natürlich müsst ihr auch sehen, ist euer geistliches Leben in Ordnung. Wenn ihr selbst geistlich in der Krise seid, dann besser, lasst alle Finger davon und sonst kommt ihr noch tiefer rein, arbeitet dran und dann geht zu diesen Leuten. Es gibt keine Spezialisten, es gibt Leute, die mehr Erfahrung haben als andere. Aber letztendlich, jeder ist gefordert. Vielfach sind diese Leute überlaufen, weil es immer mehr Leute gibt, die besessen sind. Und bei Besessenheit, denkt auch nicht daran, dass ihr zu viel Theater dabei macht, befehlt oder sonst was, sondern Jesus sagt, Gebet und Gebet und Gebet und Gebet. Zweitens, wenn es gar nicht hilft, Gebet und Fasten. Sagt Jesus ja auch. Das sind geistliche Waffenrüstung. Geistliche Waffenrüstung ist auch nicht ihr diskutiert, sondern Bibelverse. Und da habe ich durchaus Leute, die meisten Leute, die ich erlebt habe, waren dann, die besessen waren, geistlicher Kampf, geistliche Auseinandersetzung. Und dann ist ein Mensch frei, aber ihr müsst auch sehen, besessene Menschen, die brauchen häufig eine Betreuung nach der Bekehrung und Befreiung, manchmal über Wochen, Monate, manchmal sogar über Jahre hinweg. Weil eben zwar, selbst wenn sie frei sind, ist ihr Leben davon geprägt. Ihr Denken, das Ganze, was sie getan haben, ihre Alltagsgestaltung, das kommt immer wieder vor und der Teufel will sie dann zurückziehen, will sie in Versuchung bringen. Das heißt, ihr müsst auch dann weiter sie begleiten, dass sie festbleiben. Das ist auch hier ähnlich wie Leute, die an anderen Dingen leiden in ihrem Leben, die immer wieder Suchtverhalten. Dann können sie jetzt frei sein, aber trotzdem ist dann eine Phase, die sie brauchen zur Stabilisierung, ein neues Leben zu entwickeln, hier häufig auch. Also darauf müssen wir achten. Wenn wir jetzt feststellen wollen, ist einer besessen oder nicht, das ist ja eine ganz wichtige Sache, da müssen wir nämlich sehr darauf achten, weil ich habe einige Fälle erlebt, wo die Leute dann vorschnell gesagt haben, der ist besessen, haben eine Dämonenaustreibung gemacht und der war gar nicht besessen. Und das ist dann umso schlimmer, also das lässt sehr die Finger davon. Dann müssen wir einen Katalog zusammenstellen, was sagt die Bibel über Besessenheit, und da gibt es alle möglichen Kriterien. Eigentlich wollte ich mit euch jetzt durchgehen, wir müssten nämlich jetzt alle Berichte im Neuen Testament durchgehen oder stellvertretend dafür, wo Kriterien genannt werden, woran konnte man äußerlich erkennen, neben der geistlichen Prüfung, wo Gott uns das zeigt direkt, wir merken, dass das ein anderer Geist da ist, weil der Heilige Geist in uns ist. Aber es gibt auch äußerliche Kriterien, die darauf hindeuten. Lasst uns einfach mal aus dem Kopf ein paar zitieren. Ihr kennt ja die Geschichte im Neuen Testament. Aus dem Kopf ein paar Kennzeichen, die auf Okkultismus hindeuten können. Fluchen. Ja, gut, das Fluche. Es kann krankhaft sein, es kann böse sein, es kann okkult sein. Also wir müssen immer sagen, es sind Kann-Bedingungen. Und wenn sehr, sehr viel der Kann-Bedingungen sind, dann können wir sagen, es ist wahrscheinlicher. Eine Sache, die ich ganz wichtig halte, die ist in der Bibel indirekt nur erwähnt, ist die Biografie. Versucht immer bei den Leuten zu fragen, irgendwo hat das mal einen Anfang genommen. In den meisten Fällen, die ich kenne von Besessenheit, gab es irgendwo mal eine Öffnung. Das war nicht so, plötzlich sind die morgens aufgewacht und waren besessen. Sondern das war damit beschäftigt, da mal was ausprobiert, da mal was gemacht. Und dann auch die Erfahrung, plötzlich tauchte das auf. Plötzlich paranormale Erkenntnisse gehabt. In der Bibel deutlich, auch eine Erkenntnis ist übernatürliche Erkenntnis. Erkenntnis der Zukunft, der Gegenwart, sowas, Kontakt mit Geistern. dass man mit ihnen spricht. Deutliches Kennzeichen der Bibel. Die Wahrsagemark zum Beispiel. Die haben ja wirklich übernatürliche Kenntnisse. Wenn du paranormale Phänomene hast wie Reiki, das heißt wirklich Kraft führt dich hindurch und da passieren Sachen, die unnatürlich sind. Auch das ist ein Zeichen in der Bibel. Wie bei dem Simon Magus. Übernatürliche körperliche Kräfte, der Gerasena. Solche Sachen. Mit den Toten reden. Ja. Oder eine gewisse Morbidität. Das heißt zum Beispiel dieses Leben in Totenhöhlen, mit Toten zu tun haben, Kleider zu zerreißen. Das heißt auch häufig sexuelle Störungen, insofern eine Schamlosigkeit, die dabei eine Rolle spielt. Kann manchmal ein Grund sein. Manchmal können auch exzessive Selbstmordgedanken ein Grund sein. Manchmal. Wir finden ja zum Beispiel der ins Wasser geworfen wird und so weiter, hier sogar die Handlung, der Dämon zwingt ihn dazu. Also hier finden wir zahlreiche Merkmale und hier müssen wir sehen, sind viele, die da übereinstimmen, wo wir das merken. Und ich habe erlebt, in den meisten Fällen, da können wir Sachen festmachen und dann mit der Person beten. Und häufig habe ich gemerkt, der Person wird das auch deutlich. Häufig ist auch eine Aggression gegen geistliche Inhalte. Leute, die dann geistliche Sachen nicht aussprechen können, die plötzlich ganz nervös werden. Jemand anders, der dann plötzlich immer einschlief, sobald er mit ihm geistliche Sachen spricht. Und zwar egal, wie viel er geschlafen hatte vorher. Also wo wir merken, hier sind die Dinge, dann auch, dass häufig Spukphänomene im Umfeld der Person passieren. Mehrere Leute, die ich erlebt habe, Spukphänomene, das heißt Geister, Materialisation, Erscheinungen oder eben Möbel fallen um oder sonst welche Sachen. Einen, den ich erlebt habe, wo er zum Glauben gekommen ist, der wohnte in einem Hochhaus, da klopft es draußen immer am Fenster, nächtelang, dass er nicht schlafen konnte, bevor er sich bekehrt hatte. Und da war weder ein Baum noch sonst irgendwas. Echt? Also wo man sagt, gut, da sind die Zweige, ich meine, erstmal bin ich auch skeptisch, denke, natürliche Erklärungen, da war keine natürliche Erklärung. Also das heißt, solche Phänomene. Und wir müssen davon ausgehen, die Bibel sagt, das ist Realität und wir sind einfach in einer Welt vielleicht groß geworden, zumindest geht es mir immer so, ich habe immer mit solchen Phänomenen erstmal ein Problem. Erstmal denke ich mir, Betrug, menschliche Erklärung und vielfach ist das ja auch so, seid nicht so leichtgläubig. Aber die Bibel sagt, es gibt diese Realität und ich habe Menschen kennengelernt, auch persönlich, wo das so war. Und dann hilft nur Jesus Christus dabei. Und hier merken wir gerade, das gehört auch zur Seelsorge dazu. Dann hilft es nicht, jemanden zum Psychotherapeuten zu schicken. Aber wir dürfen auch wiederum sagen, es gibt auch manchmal Leute, die sind wirklich psychisch krank. Zum Beispiel gerade bei der Schizophrenie ist es nicht einfach zu unterscheiden. Es gibt Leute, die hören Stimmen in sich. Die sind psychisch krank. Es gibt Leute, die hören Stimmen in sich und die sind besessen. Und da müssen wir unterscheiden. Es sind noch andere Merkmale, die dafür sprechen. Denn wenn ein Schizophren Dämonen austreibt, dann hilft das dem nicht und macht euch lächerlich und schadet ihm vielleicht nur. Wenn ihr aber einen Besessenen mit Medikamenten oder Therapie behandelt wie ein Schizophren, dann hilft dem das nicht. Also deshalb, wir müssen schon genau darauf achten, aber hier haben wir dieses Plus dabei. Tja, so leid es mir tut, aber ich muss euch jetzt wegschicken, sonst wird Anita mit mir schimpfen.